Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, ein neuer Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs und selbstverständlich wie immer mit mir an der Hydrogen Bar, Johannes. Hallo Johannes, servus.
Ja, hallo Martin. Wir sind wieder zu zweit hier heute zusammengekommen, sitzen wieder an der Bar und reden über die Neuigkeiten aus der Wasserstoffwelt.
Wir sitzen seit 4 Jahren, Johannes, seit 4 Jahren jetzt jede Woche an der Bar.
Aber ab und zu kommt auch Besuch vorbei.
Ob das gesund ist, so oft an der Bar zu sitzen. Aber es ist ja wunderschön an unserer Hydrogen Bar und es ist auch wunderschön, endlich mal wieder sozusagen gute Nachrichten, was unsere Wasserstoffwelt angeht. Die letzte Charge der sogenannten IPCEI-Projekte ist vor kurzem freigegeben. Die 4. Welle an Unterstützung, an Funding, an Förderung für diese sogenannten IPCEI-Projekte ist auf der europäischen Ebene freigegeben worden. Wir erklären natürlich noch gleich, was das ist und worum es da geht und was das alles so beinhaltet. Aber ich denke, Johannes, man kann zu Anfang schon sagen, es ist wahrscheinlich eine gute Nachricht, so würde ich es jetzt interpretieren, weil jetzt eben da signifikante Fördergelder zumindest auf der europäischen Ebene angedacht sind. Trotzdem wahrscheinlich in gewisser Hinsicht ist die EU da natürlich auch ein zahnloser Tiger, weil natürlich die Länder dann letztendlich ja bezahlen müssen.
Ja, genau. Also es sind wirklich große Summen. 1,4 Milliarden Euro sind da geplant als Förderung von den verschiedenen Staaten. Es ist auch so, die EU zahlt eigentlich nichts, aber sie genehmigt es, das quasi aus Wettbewerbsgründen und weil natürlich normalerweise wird dann ein Land auf das andere losgehen und sagen, hey, du kannst deine Industrie nicht so unterstützen, wenn hier in meinem Land die nichts kriegen. Drum wird es von der EU genehmigt, einfach aus Wettbewerbsgründen, aber am Ende zahlen das die Länder. Und auch wenn wir bei den Zahlen bleiben, es ist geplant, dass die Firmen, die da teilnehmen, dann nochmal 3,3 Milliarden Euro quasi obendrauf legen. Also es sind wirklich signifikante Summen, natürlich auf viele Länder verteilt, aber es macht schon was her. Und da ist natürlich dann die Frage, ja, was für ein Effekt hat es? Aber vielleicht gehen wir nochmal in diese generellen Details, bevor wir über dieses Projekt sprechen. Was ist denn das IPCEI? Und vielleicht die erste Frage, die ich mich immer mir stelle, ist es jetzt ein IPCEI oder ein IPCEI?
Ja, das ist, glaube ich, Interpretationsgeschichte.
Man hört immer beides, aber jeder, der das nutzt, der nimmt immer nur einen Begriff.
Oder man hört auch Ipsi manchmal. Ipsi. Am lustigsten finde ich eigentlich Ipsi, habe ich auch schon öfter jetzt gehört. Auf jeden Fall ist IPCEI die Abkürzung für Important Projects of Common European Interest, also wichtige Projekte von gemeinschaftlichem europäischen Interesse. Und das schlägt den Nagel auch tatsächlich auf den, dieses Sprichwort gibt es im Deutschen, glaube ich, gar nicht, oder? Na, ist egal. Dieser Name, der ist auf jeden Fall sehr zutreffend, weil, wie du es erklärt hast, normalerweise ist ja Wirtschaftsförderung. Und wenn wir hier jetzt die Hand aufs Herz legen, es geht ja im Grunde um eine Wirtschaftsförderung, in einzelnen europäischen Ländern ja nicht möglich, nicht erlaubt, weil man eine potenzielle Verzerrung eben halt des Wettbewerbs in der Europäischen Union befürchtet. Und deshalb, so wie du es ja erklärt hast, in dem Fall hier die Freigabe dieser Fördermittel eben auf der europäischen Ebene, weil man entschieden hat, die Förderung und der Fortschritt eben in unserem Feld der Wasserstofftechnologie ist so wichtig und so bedeutend. Hier muss also Förderung möglich sein. Hier muss man den Markt unterstützen. Und weil das dann eben nicht in den einzelnen Ländern jetzt erstmal möglich ist, um nicht quasi wieder in dieses Feld der Wettbewerbsverzerrung reinzulaufen, ist das dann eben auf der europäischen Ebene, auf dem europäischen Level entschieden worden. Wir wollen das machen. Und deshalb ist es dann eben jetzt betitelt Important Projects of Common European Interest.
Genau. Und also es ist wirklich im Prinzip Industriepolitik, Strategie, um da ein Effekt im weltweiten Kontext zu haben und quasi sich nicht im Krieg zwischen den europäischen Ländern zu verlieren. Man wird sehen, was daran oder welchen Effekt es wirklich hat. Also dieses IPCEI, das ist ja jetzt schon seit einiger Zeit aktiv. Vor einigen Jahren wurde das erste IPCEI oder IPCEI genehmigt und jetzt geht es so Schritt für Schritt vorwärts. Also es sind wirklich Riesenprojekte, Riesenkonglomerate an mehreren Projekten im Prinzip, die dann immer unter so eines dieser Projects dann fallen. Also es ist auch jetzt hier bei dem Guy so, das ist das High to Move. Da sind dann 13 Unterprojekte im Prinzip drin. Also es ist wirklich eine ganze Reihe an Sachen, die da ablaufen und nicht nur irgendwie ein Projekt, das halt viel Geld bekommt.
Jetzt hast du mir so ein bisschen den Gag versaut, weil ich wollte natürlich wieder hinarbeiten darauf, dass diese Projekte natürlich wieder mit Teil vornehmen.
Ja, natürlich. Also, ich finde es auch lustig,
aber das macht nichts.
Diese ganzen IPSCIT, die sind folgen so einer Namenskonvention, scheint es. Ich weiß nicht, ob das ein Genehmigungskriterium ist, dass die Hi-To heißen müssen.
Genau, wie ich es am Anfang erwähnt habe, was jetzt eben noch vor kurzem als vierte und letzte Welle, so wird das bezeichnet, freigegeben worden ist, ist der sogenannte Hi-To-Move, wie du es ja schon gesagt hast. Und dann gibt es eben noch drei vorhergehende Wellen, die da heißen Hi-To-Tech, Hi-To-Use und Hi-To-Infra. Also super innovative Namen, die selbstverständlich mit High vorne anfangen und die dann natürlich auch das To beinhalten müssen, H2 und dann sehr sprechende Namen. Genau, man hat es so ein bisschen unterteilt eben halt in die Anwendung von Wasserstoff oder in den Bereich der Wertschöpfungskette, in dem da jeweils gefördert wird, wenn wir sozusagen das Pferd von hinten aufzäumen und mit der letzten Welle eben mit dem High To Move anfangen, was dort jetzt eben gefördert wird und unterstützt wird, ist eben die Entwicklung von Anwendungen in der Mobilität und im Transportbereich, sowohl auf der Straße als auch im Schifffahrtsbereich als auch im Luftfahrtbereich. Es liegt sowieso ein bisschen ein Schwerpunkt auch auf der Luftfahrt, aber schon auch auf dem Schwerlastverkehr, was jetzt, glaube ich, weniger eine Überraschung ist, eben die Busse und die Trucks. Und dazu gehört dann natürlich auch sogenannte High-Performance-Fuel-Cell-Technologies, die da unterstützt werden. Und dann auch entsprechende Storage Solutions, also Wasserstoffspeicher, die dann speziell natürlich in der Luftfahrtanwendung besonders leicht sein sollen. In der Luftfahrt ist ja logischerweise das Gewicht immer natürlich das alleroberste Thema, was da eine Rolle spielt. Und dann als letzter Punkt, der so ein bisschen, ja, das ist quasi jetzt so ein bisschen Querschnittsthema zwischen vielleicht diesem Projekt High to Move und dem High to Infra. Es soll nämlich auch dann on-site Wasserstofferzeugungsanlagen an H2-Tankstellen unterstützt und gefördert werden oder Projekte zur Umsetzung solcher on-site-Elektrolyseanlagen, sodass dann eben vor Ort an Wasserstofftankstellen auch tatsächlich Wasserstoff erzeugt werden kann.
Und es ist ein europäisches Projekt, das heißt, es sind wirklich viele Länder involviert, die Firmen, die sind verteilt auf Deutschland, Estland. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass da Estland plötzlich auftaucht, dieses kleine Estland. Dann Frankreich, Italien, Niederlanden, Slowakei und Spanien. Und da wird halt quasi, wird versucht, die ganze Bandbreite der EU mit diesen Fördermitteln zu unterstützen und die Wasserstoff-Anwendungen im Transportbereich zu entwickeln.
Ja. Sehr interessant finde ich, das hast du ja auch schon erwähnt, diese Unterteilung oder dieses Herausstellen dieses Faktors, wie sich diese Fördermittel zusammensetzen oder wie sich da sozusagen das Geld zusammensetzt, das in diesen Sektor fließt, weil diese Zahl, die klingt erstmal riesig. Alleine für das High to Move geht es da um einen Umfang, so wie du es ja gesagt hast, von 4,7 Milliarden Euro und insgesamt jetzt alle Projekte zusammen sollen auf einen Umfang von schlanken 43 Milliarden Euro kommen, also eine gewaltige Summe. Aber dann eben, wenn man sozusagen jetzt einen Satz weiterliest, sieht man, diese Zusammensetzung ist jetzt nicht so auch, dass die europäischen Länder oder die Mitgliedstaaten jetzt diese riesige Summe aufbringen, sondern tatsächlich, die bringen nur in Anführungszeichen ungefähr zwischen einem Drittel und der Hälfte auf. Und die andere Hälfte oder die anderen zwei Drittel sollen tatsächlich eben als Private Capital da fließen. Also die Unternehmen, die Fördergelder hier bekommen, die eben Projekte vorantreiben in diesen IPSCIT-Projekten, die sollen dann schon auch natürlich selber was beisteuern und auch eben halt deutlich mehr als die Hälfte.
Da sieht man halt, das ist nicht irgendwie nur so ein Förderprojekt, wo man sagt, da greift man Geld ab und hat ein bisschen Benefit, sondern die Firmen, die müssen schon auch Interesse dran haben. Und das ist halt wieder auch so ein positiver Punkt, dass da diese Firmen schon das Potenzial sehen und sich da involvieren im Prinzip. Und dann auch bereit sind, da einiges an eigenem Geld bereitzustellen. Und gerade mit diesem Transportsektor, da hatten wir eigentlich in den letzten Folgen schon öfters oder mehrmals angesprochen, dass da vielleicht im Moment so ein bisschen der Enthusiasmus weg ist. Und dass das hier halt wieder ein Zeichen, dass doch noch einiges an Interesse da ist. Gut, diese IPCEI, die wurden natürlich auch wahrscheinlich schon vor Monaten geplant, wahrscheinlich auch vielleicht schon vor Jahren angefangen. Bei den Summen, da schreibt man nicht über eine Woche zusammen. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt schon ein Zeichen, dass da das Potenzial gesehen wird von den Firmen.
Ja, genau. Etwas früher in diesem Jahr, im Februar 2024, wurde die vorhergehende Welle quasi freigegeben. Die Welle High-to-Infra wurde eben halt, wie gesagt, Mitte Februar 2024 freigegeben. In dem Fall bei der dritten Welle geht es um 6,9 Milliarden Euro. Genau, und da ist man tatsächlich der Meinung, hier ist die Mehrzahl, die Mehrheit von dem Gesamtumfang sollen da tatsächlich aus staatlichen Mitteln kommen. Man erwartet hier bei dieser Welle High-to-Infra, dass nur in Anführungszeichen private Investitionen im Umfang von 5,4 Milliarden Euro dazukommen, also weniger als der Umfang der staatlichen Mittel. Und woraus besteht diese Förderwelle High-to-Infra? Die besteht zum einen aus der Installation von Großelektrolyseuren mit einer Kapazität von 3,2 Gigawatt und mehr zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff. Das heißt, hier geht es wirklich in den ganz großen Maßstab. Und dann logischerweise auch so ein bisschen zugehörig dazu die Errichtung neuer und das Retrofitting bestehender Fern- und Verteilungsnetze für Wasserstoff mit einer Länge von ca. 2700 Kilometern über das Gebiet der Europäischen Union hinweg. Ein weiterer Punkt ist dann, der im Endeffekt auch dazu gehört, die Entwicklung großer Wasserstoffspeicheranlagen mit einer Kapazität von mindestens 370 Gigawattstunden. Also auch hier jetzt wirklich wieder der ganz große Maßstab. Und dann noch als krönender Abschluss sozusagen der Bau von Umschlagterminals für den Import von Wasserstoff und von flüssigen organischen Wasserstoffträgern, LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carriers, für den Umschlag von 6000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Also hier geht es wirklich im ganz, ganz großen Maßstab mit den ganz, ganz großen Summen um die Erzeugung und Verteilung von Wasserstoff jetzt abseits von irgendwelchen Projektchen in der Mobilität sozusagen im Vergleich dazu. Sondern hier ist der Maßstab wirklich der ganz, ganz große.
Und das Interessante ist eigentlich, finde ich, dass es ja dieses High-to-Infra gibt mit irgendwie Infrastruktur. Und davor wurde noch ein anderes IPCEI genehmigt, das High-to-Use, wo es irgendwie dann um ähnliche Sachen geht. Also da geht es auch um die Benutzung von Wasserstoff, die Verteilung, es geht um Transport Infrastructure, Elektrolyseure. Im Prinzip hat man da so ein bisschen eine Überlappung und es wird auch gesagt, so ungefähr, was in diesem High-to-Use nicht wirklich abgedeckt werden konnte, das ist dann in das High-to-Infra reingekommen, jetzt sehr einfach gesagt. Aber da scheint es schon so eine gewisse Unterscheidung zu geben, dass halt High-to-Use ist wahrscheinlich eher im Kleinskaligen, oder so scheint es mir. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Und High-to-Infra ist halt wirklich die großen, großen Dinge.
Nee, so ist es ganz genau. Und es ist ja auch dieser zeitliche Unterschied gegeben. High-to-Use war ja die zweite Welle, die aber jetzt schon eine ganze Weile her ist. Die ist nämlich im September 2022 schon verabschiedet worden, also schon fast vor 2 Jahren. Und da hat sich auch einfach, das ist natürlich immer so ein Schlagwort, das man gern benutzt, aber es ist die Wahrheit, da hat sich auch die Welt natürlich seitdem etwas weitergedreht. Und der Förderbedarf, der Anspruch, der hat sich da wahrscheinlich auch ein bisschen verändert. Und insofern, ja, es überschneidet sich vielleicht in manchen Gebieten, aber hat natürlich schon seine Daseinsberechtigung, dass es neben dem High-to-Use auch das High-to-Infra gibt. Genau.
Genau. Und vielleicht noch zur Vollständigkeit halber, das erste Projekt, ja, war High-to-Tech.
High-to-Tech, genau.
Wo es um High-Tech geht, da geht es halt wirklich um die Technologie für den Wasserstoff, also Produktion, Infrastruktur, Benutzung, im Prinzip alles querbeet, aber halt wirklich eher um Technologie, also Entwicklung, die da gefördert wurde. Genau, ich weiß nicht, was man da noch mehr sagen soll. Also hast du da die Price Tags noch?
Ja, kurz dazu, natürlich dieses High-to-Tech, das ist natürlich schon was, wo man jetzt relativ viele verschiedene Unternehmen findet. Sind zum Teil auch kleine und mittelständische Unternehmen, aber natürlich zum Großteil sind es trotzdem natürlich wieder die Großen auch, die einfach solche Projekte für Technologieentwicklung dann mal stemmen können. Aber eben halt im High-to-Tech verhältnismäßig viele. Die vier Standbeine von High-to-Tech, jetzt um einfach das Beispiel zu nennen, sind ja Technologie zur Wasserstofferzeugung, Technologie für Brennstoffzellen, Technologie für Speicherung, Transport und Verteilung und Technologie für den Endverbraucher. Und jeder von diesen vier Kategorien sind also so ungefähr 10 Unternehmen, die sich da eben betätigen wollen. Und im Vergleich dazu jetzt bei High-to-Infra ist natürlich die Zahl der Unternehmen geringer. Die vier Standbeine von High-to-Infra sind Electrolyzers, Pipelines, Storage und LOHC, wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe. Und zum Beispiel jetzt bei LOHC sind nur 2 Unternehmen drin, die sich dort eben betätigen wollen. Und auch bei Storage sind so 3 Unternehmen, die da was machen wollen. Also da sieht man natürlich schon auch dieser Ansatz High-to-Tech mit der Förderung, Unterstützung sozusagen von Technologieentwicklung. Der ist natürlich was, wo viel mehr Unternehmen Interesse haben und sich beteiligen wollen, als jetzt bei dem High-to-Infra. Was einem da sofort auch ins Auge springt, vielleicht das noch, es gibt so eine schöne Grafik sozusagen auf den Seiten der EU oder der Europäischen Kommission, wo die Unternehmen eben alle schön dargestellt sind, die sich da an den Projekten beteiligen wollen, an den Wellen beteiligen wollen. Und wenn man das High-to-Tech anschaut, sind da eigentlich sehr viele verschiedene Flaggen zu sehen von sehr vielen verschiedenen Mitgliedstaaten. Und vor allem auch von Mitgliedstaaten, die man so jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf dem Zettel hatte. Jetzt hast du ja schon Estland erwähnt, auch einige andere. Also zum Beispiel auch Unternehmen in Griechenland und in Portugal und in Finnland, die sich da beteiligen wollen. Auf der anderen Seite, wenn wir über High-to-Infra sprechen, da sieht man quasi nur die deutsche Fahne tatsächlich. Es gibt schon einige andere auch, also das wäre jetzt gelogen, aber da ist, glaube ich, wenn man es so überschlägt, 90% sind da tatsächlich deutsche Unternehmen. Genau. Und wenn du nach den Zahlen jetzt noch gefragt hast, vielleicht das noch kurz so hier zu sagen als Fact-Dropping. Für High-to-Tech sind öffentliche Mittel 5,4 Milliarden und erwartete zusätzliche private Investitionen im Umfang von 8,8 Milliarden Euro. Für die zweite Welle, für High-to-Use, sind es öffentliche Mittel von 5,2 Milliarden und erwartete zusätzliche private Zuschüsse oder private Investments von 7 Milliarden. Und weil ich glaube, das hatte ich schon erwähnt, sind es von den Mitgliedstaaten 6,9 Milliarden private Investitionen erwartet in Höhe von 5,4 Milliarden.
Und was vielleicht auch mit diesen oder bei den Förderungen interessant ist zu sagen, dass es da so eine Art Rückzahlmodell auch geben soll oder eingeplant ist, wo im Prinzip gesagt wird, wenn jetzt das Ergebnis aus dem IPCEI wirklich Gewinn abwirft und positiven wirtschaftlichen Effekt hat im Prinzip, dann soll da was zurückgezahlt werden an Förderung. Und wird man sehen, wie sich das entwickelt, wie das dann zur Geltung kommt. Aber es ist auf jeden Fall schon quasi das, ja, in gewisser Weise auch der Anspruch da, dass es da zu einem positiven wirtschaftlichen Effekt kommen soll.
Die Gefahr ist natürlich, wenn sozusagen das Damoklesschwert so ein bisschen schwebt, man muss vielleicht da Mittel zurückzahlen, ob man da nicht nach Wegen sucht, das sich so hinzurechnen, vielleicht, dass diese Projekte gar nicht so erfolgreich sind. Also das ist natürlich so was einem dann sofort einfällt, was natürlich da so ein bisschen das Risiko ist. Vielleicht wird das dann dadurch ein bisschen auch verfälscht, quasi der Erfolg dieses Investitionsprogramms oder dieser IPCEI-Projekte, weil natürlich die Unternehmen wenig Interesse daran haben, jetzt große Erfolgsmeldungen hier zu verkaufen, weil sie sonst zum Teil Fördergelder zurückzahlen müssten. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt.
Ja, genau. Was ich mich noch gefragt habe und ich habe es ehrlich gesagt nicht gefunden, ich weiß nicht, ob ich da Tomaten auf den Augen hatte, wie lang dieses Projekt jetzt eigentlich läuft. Also gibt es da einen Zeithorizont?
Ja, den gibt es, ja, genau.
Ah, den gibt es. Sehr gut, dann hast du es rausgefunden.
Ist je nach Welle so ein bisschen unterschiedlich, weil ich es jetzt gerade aufgeblättert habe, der Zeitraum für High-to-Infra. die ersten Großelektrolyseure von Haltu Infra, die sollen in den Jahren 2026 bis 2028 schon installieren. Also dann aber los, Leute. Die Fernleitungen sollen in den Jahren 2027 bis 2029 dann in Betrieb genommen werden, also auch nicht mehr lang hin. Und das gesamte Vorhaben Haltu Infra soll 2029 abgeschlossen werden, also noch vor dem magischen Jahr 2030. Also ein aus meiner Sicht sportlicher Zeitplan, aber man möchte da halt auch seitens der Europäischen Union natürlich ein bisschen Druck machen, man möchte da vorankommen und setzt da natürlich, ja, gut, ist vielleicht unfair, das zu sagen, aber man setzt natürlich den Unternehmen auch so ein bisschen das Messer auf die Brust und sagt, ja, ihr bekommt Fördergelder, aber ihr müsst das Zeug dann auch schon umsetzen. Ihr müsst es richtig schon auch wirklich machen und nicht nur sagen, ja, wir machen vielleicht mal in 7 oder 8 Jahren oder so, sondern da steht ein straffer Zeitplan dahinter und das muss auch wirklich umgesetzt werden.
Ja, genau. Also insofern, ich bin wirklich gespannt, wie sich das alles entwickelt. Also da fließt jetzt einiges an Geld rein, da sollte auch dann auch einiges rauskommen. Nach. Und da wird es dann bestimmt in den nächsten Jahren auch einige Verlautbarungen geben müssen, weil natürlich die muss ja auch gerechtfertigt werden, dass man da so viel Geld reinschließen lässt und investiert. Ja. Insofern, das wird uns im Podcast bestimmt noch öfters beschäftigen.
Oh ja, das glaube ich auch. Also da wird sicher einiges passieren. Wird vielleicht auch ein bisschen was schief gehen, was wir dann auch im Podcast mal behandeln können. Genau, machen wir auch immer gerne. Aber ja, auf jeden Fall. Also da wird einiges passieren in den nächsten Jahren. Ich hoffe jetzt halt, Johannes, auch, dass wirklich die Mitgliedstaaten auch diese Gelder tatsächlich dann halt auch haben und tatsächlich zur Verfügung stellen. Weil, wie ganz am Anfang gesagt, die Europäische Kommission oder die Union, die kann natürlich da viel fordern. Letztendlich sind es ja die Mitgliedstaaten, die dann den Geldbeutel aufmachen müssen. Und wenn wir dann halt solche Situationen haben, wie wir es in Deutschland haben, von leidlich rauf und runter diskutiert, mit den Sondervermögen, die jetzt plötzlich doch sich als Schulden entpuppt haben und nicht als Vermögen aufgrund eines bedauerlichen Missverständnisses, ist das natürlich schwierig. Letztendlich müssen die Mitgliedstaaten bezahlen.
Ja, und da hilft es natürlich vielleicht auch, dass natürlich wieder diese typischen Benefits in der Luft schweben bei diesen Förderprojekten. Also es wird davon gesprochen, dass neue Jobs entstehen, dass neue Industrien entstehen und so weiter. Das wird man dann alles sehen, wie sich das entwickelt.
Genau, so ist es. Ja, noch irgendwelche persönlichen abschließenden Worte, Johannes, zu dieser Thematik?
Ja, also ich finde es ja, es ist ja ein guter Punkt. Man sieht, es bewegt sich was. Die Firmen, die sehen da auch Potenzial drin. Also jetzt gerade bei dem High-to-Move, wo doch der Großteil des Geldes ja wirklich dann privat ist und nicht vom Staat kommt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und natürlich wäre es jetzt dann schön, da auch wirklich praktische Anwendungen zu sehen, wo man dann sieht, wie das Geld dann benutzt wird.
Und der zeitliche Horizont, der ist ja, wie gesagt, sehr absehbar. Das heißt, wenn das alles so umgesetzt wird, wie es da jetzt geplant ist, dann wird man da auch in wenigen Jahren schon Resultate sehen können. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und da sind wir ja schon alle gespannt. Genau.
Gut, dann haben wir es wieder.
Ja, dann haben wir es wieder diese geschafft. Woche. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und wir wollen euch natürlich wie immer den Hinweis so ein bisschen mit auf den Weg geben. Tretet doch gerne mit uns in Kontakt über die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Weil es da Missverständnisse jetzt gab vor kurzem. Man schreibt Kontakt tatsächlich mit K, wie
auf Deutsch.
Ja, genau.
Nicht wie Ipkai.
Ja, genau. Ganz genau. Genau. Das gab's in der Vergangenheit wohl E-Mails, die da nicht angekommen sind, weil da jemand sozusagen halt kontakt@hydrogenbar.de geschrieben hat. Nein, es ist tatsächlich die deutsche Schreibweise kontakt@hydrogenbar.de, die ihr gerne nutzen könnt. Oder wenn ihr euch unsicher seid, wie man Kontakt schreibt, dann schaut doch lieber auf der Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de, und nutzt das Kontaktformular, das ihr dort findet, weil dort ist die einzige Anforderung, ihr müsst euren Namen schreiben können und eure Nachricht natürlich. Genau. Wir freuen uns in jedem Fall, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, auf dem einen Weg oder dem anderen.
Genau. Jedes Feedback, jeder Rat, jede Frage ist willkommen.
Genau.
Und wir antworten auch irgendwann mal.
Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und freuen uns natürlich, wenn ihr auch am nächsten Mittwoch wieder einschaltet. Alles Gute bis dahin. Servus.
Bis dahin. Ciao.